Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute mit einer Frau, die ist promovierte Verhaltensforscherin. Die hat sich beruflich gesehen immer mit menschlicher Kommunikation, menschlicher Interaktion beschäftigt und aktuell eine Frau porträtiert, die 70 Jahre lang sehr, sehr einsam auf einer bayerischen Alm gelebt hat. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Christiane Tramitz.
Guten Morgen.
Wie sind Sie auf diese Frau mit Namen Maria Wiesbeck gekommen?
War Zufall. Also zum einen wohne ich in der Gegend, in den Chiemgauer Alpen, so fast am Fuß vom Geigelstein, wo die Mare, wie man sie nennt, die Maria Wiesbeck heißt ja Mare. Zum anderen kenne ich Klaus Hipp und der hat die Hütte neben der Mare.
Hipp ist der mit der Babynahrung.
Ja, genau. Und der hat mir erzählt, ich habe da oben eine Hütte und neben der Mare kennst du die Mare. Und dann habe ich mir gedacht, spannend, eine Frau, die da auf den Bergen lebt und nicht mehr zurückgekommen ist, interessiert mich.
Okay, dann sind Sie, vermute ich jetzt jedenfalls, mal mit Hipp zu dieser Frau gegangen?
Nein.
Nicht?
Nein. Ich habe da irgendwie einen Mittelsmann gehabt, weil es hieß damals, dass die Mare sehr misstrauisch ist und niemanden reinlässt. Und dann habe ich über Kontakte jemanden gefunden, der da oft oben ist und ihr Blaubeeren bringt. Und da bin ich mal mitgegangen.
Okay, wie lange ist das her?
Über drei Jahre.
Was haben Sie für eine Frau vorgefunden?
Eine faszinierende Frau, eine stolze Frau, irgendwie auf ihre Weise eine schöne Frau, mit Erfahrung gewachsen. Also da hat sich die ganze Leben so ins Gesicht gegraben. Eine optimistische Frau, also einfach, das hat mich vollkommen fasziniert.
Keine verbitterte und keine verwirrte Frau?
Überhaupt nicht verbittert, gar nicht. Egal, was mit Mare passiert ist. Verwirrt, nun ja, sie hat irgendwie so immer die Geister gehört und gesehen, aber sie wusste schon relativ klar noch, was war. So ein bisschen Verfolgungswahn hatte sie, aber nicht krankhaft, sondern halt wie manche ältere Frauen, sie war damals schon 90, so sind.
Die Entscheidung dieser Frau ist zu einem Zeitpunkt gefallen, als in Europa ein furchtbarer Krieg tobte. 1941 hat diese Frau sehr jung beschlossen, da hochzugehen, und zwar allein und zwar für immer. Warum?
Gab mehrere Gründe. Zum einen, sie hat ja am Samerberg einen Hof gehabt, einen Bauernhof, beziehungsweise da war der elterliche Hof. Und im Krieg war die Familienkonstellation so, dass man sie nicht mehr brauchte auf dem Hof und sie eine neue Heimat suchen musste. Zum anderen, so hat sie erzählt, gab es eine sehr enttäuschte Liebe im Tal. Und aufgrund dieser enttäuschten Liebe und der Tatsache, dass sie eben nicht mehr auf dem Hof gebraucht wurde, führte dazu, dass sie auf die Alm gegangen ist.
Wobei das schon eine sehr rigorose Entscheidung ist, aufgrund einer enttäuschten Liebe auf einen Berg zu gehen.
Sie war wahrscheinlich schon mit 17 sehr rigoros und ist es bis 93 geblieben. Das ist anscheinend ein Merkmal von ihr, dass sie sehr konsequent ihre Entscheidungen durchzieht.
Sie hat das nie in Frage gestellt, weil irgendwann, zumindest in den furchtbar langen Wintern, kommen ja zwangsläufig Phasen von großer Einsamkeit auch.
Ich habe natürlich diese vielen Jahrzehnte nicht begleiten können, aber ich habe halt im Nachhinein gefragt, wie das für sie war. Und sie hat eigentlich mit jeder Situation, mit der sie sich auseinandersetzen musste, abgefunden. Sie hat ein Gottvertrauen gehabt, der liebe Gott will es so. Sie ruhte in sich selbst und es kam nie ein einziges Wort des Haderns oder des Bedauerns oder des Jammerns über ihre Lippen, wenngleich ich davon ausgehe, dass es sicher einsame Stunden gegeben hat und Situationen, wo sie mit dem Schicksal gehadert hat.
Eine bemerkenswerte Frau, die Sennerin vom Geigelstein. Darüber unterhalten wir uns mit der Frau, die als Verhaltensforscherin angefangen hat, Christiane Tramitz, inzwischen ein bisschen davon weggegangen ist, wobei ich gar nicht weiß, ob man sich je von der Verhaltensforschung tatsächlich verabschieden kann.
Naja, ich meine, als Autorin erforsche ich ja nach wie vor die Menschen. Also es fasziniert mich ja so, über Menschen zu schreiben, die was Besonderes sind, die eine besondere Biografie haben, besonders mit sich und mit dem Leben umgehen. Und insofern ist es schon noch ein Stückchen Verhaltensforschung, wenn man das so nennen darf.
Okay, das gilt natürlich und ganz speziell auch für Maria Wiesbeck. Wie haben Sie das Vertrauen hergestellt oder das Vertrauen aufgebaut zu einer Frau, die sich eigentlich von den Menschen längst verabschiedet hat, was Beziehungen angeht?
Nein, ich muss mal korrigieren, sie hat sich nicht von den Menschen verabschiedet. Die Menschen waren der Maria Wiesbeck immer sehr wichtig. Also das ist vielleicht falsch verstanden worden. Aber sie war in der Tat sehr misstrauisch, was neue Kontakte angeht, weil sie hat sich ja so ein bisschen verschanzt in ihrer Hütte, dachte, draußen würden Terroristen lauern. Es hat in der Tat sehr, sehr lang gedauert. Also ich musste da Monate immer wieder rauf und immer wieder mit ihr reden und war immer froh, wenn ich überhaupt reingelassen worden bin, weil manchmal stand ich vor der Tür und sie hat nicht aufgemacht. Und man muss sich vorstellen, man geht 2,5 Stunden hoch, 2,5 Stunden wieder runter, dann steht man vor verschlossener Tür und das war anstrengend.
Das Ganze auf 1600 Meter. Wenn sie reingelassen hat, wie hat die gewohnt? Wie sah es da innen aus?
Ja, sie hat sich im Zuge des Alters immer mehr zurückgezogen. Am Schluss lebte sie nur noch in einem Raum. Gut, die Hütte bestand aus zwei bis drei Räumen. Und es war ein Holzherd auf der linken Seite. Vor dem Holzherd stand das Bett. Rechts ein Tisch, ganz rechts eine Gefriertruhe, die geöffneten Deckel, die nie funktioniert hat, hat irgendjemand mal geschenkt, keine Ahnung warum. Ein Waschbecken, wo nur kaltes Wasser läuft und das war's. Also alles sehr eng, sehr klein, sehr einfach. Eine Anrichte ist noch da, ein paar Bilder aus der Vergangenheit und das war's.
Wie hat die den Winter überstanden?
Gute Frage. Sie hat natürlich den Holzofen eingeschürt, solange sie das noch konnte. Sie wäre auch ein paar Mal fast erfroren, wenn das mit dem Feuer nicht geklappt hat. Und zum Schluss hat ein Freund einen Gasofen, also im letzten Winter einen Gasofen mit einer Gasflasche außen an der Hauswand installiert, weil sonst wäre sie garantiert erfroren.
Das heißt, in den letzten Lebensjahren hatte sie Hilfe von außen, weil allein hätte sie das gar nicht mehr gepackt?
Im letzten Winter. Ja. Davor hat sie es gepackt, aber sie hatte wohl schon so ab dem 88., 89. Lebensjahr immer Leute, die ihr geholfen haben, die auch im Winter nach ihr geschaut haben, die ihr Essen gebracht haben. Man kann ja von einer 90-jährigen Frau nicht erwarten, dass sie ins Tal geht, um sich was zum Essen zu holen. Schon Klaus klar. Hipp hat Babynahrung gebracht. Also man hat wirklich versucht, sie über den Winter einzudecken. Und die Bergwacht ist hochgefahren und hat sich nach ihr umgeschaut und so weiter. Also es gab Leute, die sich gesorgt haben.
Dennoch ist sie beinahe erfroren. Sie ist, glaube ich, auch beinahe einmal verhungert.
Ja.
Was ist da passiert?
Das war eine Kommunikationsschwierigkeiten zwischen zwei Leuten, die sich um sie kümmern sollten. Die eine Person dachte, die andere würde sich noch kümmern. Die andere dachte, also jedenfalls gab es ein Missverständnis. Und
sie hatte nichts mehr zu essen.
Sie hatte nichts mehr zu essen und hatte auch wohl eine Verletzung, lag am Boden und wäre um ein Haar verhungert. Man hat sie dann gerade noch rechtzeitig
entdeckt.
Entdeckt, ja.
Sie sind auch deshalb, glaube ich, auf diese alte Frau gestoßen, die allein auf ihrer Alm gelebt hat, weil sie zurückgezogen sind von Berlin in den wunderschönen, wunderschönen Chiemgau.
So ist es.
Wohin da?
In die Nähe von Aschau, zwischen Aschau und Sachrang, das Bergsteigerdorf.
Südlich vom Priental. Chiemsee.
Oh, mit den Himmelsrichtungen, jetzt haben sie mich.
Unten, also Chiemsee oben und dann
wo ist oben? Ist jetzt, also wenn man jetzt von
oben
Salzburg.
Ist Norden. Nee, ja, Salzburg ist Osten.
Der Chiemsee geht aber von Osten nach Westen, nicht von Norden nach Süden. Er geht natürlich auch von Norden nach Süden. Okay. Also Richtung,
wenn man den Chiemsee. Unten, Süden.
Unten, Süden, Richtung. Ja.
Reit im Winkel.
Rechts von Reit im Winkel. Also wenn Sie auf die Landkarte schauen, links. Rechts.
Nein, links.
Nein, rechts.
Okay.
Also ich weiß doch besser, wo ich wohne.
Also
hier, das ist der Chiemsee und dann ist sie das Reit im Winkel und rechts davon ist das Priental oder wie man sagt Priertal.
Okay.
Da wohne ich.
Also, und jetzt die Zeit davon läuft. Sie haben natürlich bedingt dadurch, dass Sie da jetzt ansässig sind und Ihre eigenen Wurzeln wiederentdeckt haben, diese Frau getroffen, sich irgendwann auch dieses Vertrauen, kann man sagen, erarbeitet bei ihr?
Man kann sagen, erarbeitet, aber es war einfach so eine schöne Zeit. Allein auf das Berg, auf den Berg zu gehen, bei ihr zu sein, mit ihr zu reden, dass ich das nicht als Arbeit empfinde, sondern einfach auch als Geschenk. Das
haben Sie da auch übernachtet, wenn ich fragen darf?
Nein.
Das
nein,
nicht?
Nein, nein, nein.
Das wollte sie nicht oder wollten
nein,
sie nicht?
Nein, das kam überhaupt nicht, stand gar nicht zur Diskussion. Nein, das wäre auch zu klein gewesen. Es gibt auch kein Gästezimmer dort oder so. Ja. Und nein, nein, das.
Hat in diesen letzten Lebensjahren, also bei jemand mit Ende 80, Anfang 90, hat da auch sowas wie Verwahrlosung stattgefunden, letztlich?
Sagen wir mal so, es war nicht mehr so ganz ordentlich. Also klar, wenn man alt ist, weiß man nicht, wo man seine Sachen hintut, wo man sie hinschmeißt. Es ist auch nicht auch dann relativ egal, wie es aussieht. Aber es gab immer wieder Leute, die haben sauber gemacht und die haben für Ordnung gesorgt. Die haben das Bett frisch bezogen, die Mare frisch angezogen. Also ich würde es nicht sagen Verwahrlosung, aber sagen wir mal sehr entspannt das Thema Ordnung.
Was hatte sie für ein Verhältnis zum Alkohol?
Sie war keine Alkoholikerin, hat nicht getrunken, aber sie hat gern Bier getrunken, wenn Gäste da waren. Sie hat gern Schnaps getrunken, aber sie hat alles in Maßen, sonst wird man nicht 93 Jahre. Also sie war eine Genießerin.
Wie erlebt eine Frau die Welt oder was erfährt sie von der Welt, wenn sie logischerweise kein iPhone hat, wenn sie vermutlich auch kein Fernsehapparat hat?
Klar, kein Fernsehapparat.
Was wusste sie von der Welt?
Ja, in den Zeiten, in denen sie Radio gehört hat, wusste sie relativ viel über die Welt. Sie hat also konnte auch über Politik reden.
Hatte sie da auch eine Meinung zu?
Ja, zum Beispiel Arabischer Frühling. Ihre Meinung ist, wenn die Leute richtig hart arbeiten, dann kommen sie nicht auf dumme Gedanken. Also sie verbindet ihr Leben immer mit harter Arbeit. Und wenn man wirklich viel mit dem Körper macht, dann kommt man nicht drauf, irgendwelche Demonstrationen und. Also es war eine sehr einfache Meinung, einfach gestrickte Meinung.
Vielleicht ist das ja ein Lösungsmodell noch für ganz andere Konflikte.
Ja, da kenne ich so einige, die man zum Arbeiten schicken sollten. Dann hätten wir ein bisschen mehr Ruhe hier. Ja, auf den.
Unabhängig davon, das Ende dieser Frau ist im Sommer des Jahres 2017 gekommen. Also
leider, ja.
Kurz bevor Sie das Buch fertiggestellt haben?
Eigentlich zum Zeitpunkt. Okay. Zum Zeitpunkt.
Gut.
Ein Tag bevor das Buch in Druck gegangen ist.
Also wenn man sich das einfach auch historisch anguckt, was die Frau auf ihrem Berg alles von der Welt mitbekommen hat oder nicht mitbekommen hat, beginnt mit einem Krieg, wo dann vermutlich auch Soldaten irgendwann in ihrem Gehöft aufgetaucht sind?
Ja, zuerst waren es ja Strafgefangenen. In den Chroniken steht ja, dass man die Strafgefangenen auf die Almen getrieben hat, wo sie dann die Wiesen von den Steinen befreien mussten oder Holz hacken und Holz schleppen mussten. Und dann kamen die Deserteure kurz vor Kriegsende. Die sind auch über die Alm gezogen. Ja. Und dann gegen Ende des Krieges, als die Amerikaner gekommen sind, haben die dann so die ganzen Bergbauern dort die leeren Kanister abgeworfen über den Geigelstein.
Aha.
Und später, als die Soldaten kamen und eben auch die Deserteure, die dann versucht haben, dem Ganzen zu entkommen, die haben sich dann im Schutz der Hütten umgezogen, haben die Gewehre dort liegen gelassen und sind dann sozusagen als Zivilleute wieder ins Tal gegangen.
Und noch später kamen dann die Touristen?
Ja, dann kamen erst die Nazi-Jäger noch, also okay. Die dann geschaut haben, wer von den gesuchten Nazis sich dort versteckt haben. Und und dann kamen irgendwann die Touristen.
Ja.
Klar. Und gut, die Touristen waren vorher auch schon da, aber nicht in den Mengen.
Maria hat sich gegenüber so verhalten, dass sie diesen Ausschank hatte im Sommer und dann kamen die Touristen, die haben dann irgendwie ein Glas Wasser, ein Glas Milch und ein Glas Bier bekommen.
Genau, das war immer schon so. Sie hat auf mehreren Hütten da oben gewohnt am Geigelstein und überall, wo sie war, hat sie so einen kleinen Ausschank gehabt, wie das halt so auf den Almen üblich ist. Da gibt man Buttermilch oder ein Bier oder Speckbrote und so weiter. Das hat sie gemacht.
Das war ihr Kontakt zur Welt. Dann war sie irgendwann 93 Jahre alt und ist wie gestorben?
Sanft, friedlich, in den Armen ihres Freundes, also ihres Pflegers, Freundes, der nachher geschaut hat.
Auf der Hütte?
Auf der Hütte, so wie sie es immer wollte. Man wollte sie ja ins Altersheim holen und sie ist auf der Hütte in ihrem Bett gestorben. Und das Interessante und das Schöne ist eigentlich, man hat in unmittelbarer Nähe eine Bergmesse abgehalten zu dieser Zeit.
Ja.
Und sie hat noch gesagt, ich möchte noch gern einen Schluck Bier trinken. Und dann hat der Freund ihr einen Schluck Bier gegeben und dann ist sie eingeschlafen.
Ja, und das ist auch nicht nur das Ende dieser Frau, sondern auch das Ende einer Ära, weil wenn man sich die Alpen anguckt, wenn man sich die Almen auch anguckt, sowas wird es wahrscheinlich nie mehr geben.
Also so eine Person, glaube ich, wird es nicht mehr geben. Die Almen, ja, gerade am Geigelstein ist ein Naturschutzgebiet, da darf sich nichts verändert werden. Also da wird ganz streng geschaut, dass das alles so bleibt, wie es ist. Die Almen sind sehr gepflegt und sehr schön hergerichtet. Da verkommt nichts. Also Geigelstein ist Naturschutzgebiet und es bleibt so, ich hoffe.
Christiane Dramitz, promovierte Verhaltensforscherin, Psycholinguistin, vorhin hätte ich beinahe Pseudolinguistin gesagt. Wobei, manchmal gibt es halt Fehlschaltungen im Gehirn. Bei Ihnen auch?
Klar, bei jedem Menschen gibt's Fehlschaltungen.
Okay, was?
Aber ich würde jetzt hier nicht sagen, was die Fehlschaltungen bei mir bewirken.
Dann kommen wir auf die Psycholinguistin. Was ist Psycholinguistik?
Also Psycholinguistik, die untersucht die Theorien, die die Linguistik aufgestellt hat. Also Linguistik beschreibt ja die Theorien über den Ursprung der Sprache, also wie Sprache aufgebaut ist, genau. Und die Psycholinguistik überprüft diese Theorien auf ihre psychologische Relevanz und Realität. Also ist das tatsächlich so, wie die Linguisten erklären? Also es geht im engeren Sinn um Spracherwerb. Mhm. Ist es angelernt? Ist es angeboren? Es geht in die Sprachpathologie, es geht Leseforschung, also all das.
Was ist Sprachpathologie?
Ja, alles Mögliche, was mit Sprachkrankheiten angeht, Stottern und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt relativ weit schon raus aus der Psycholinguistik, weil ich dann mich sofort anderen Gebieten zugewendet habe. Inzwischen ist wahrscheinlich die Psycholinguistik schon viel weiter. Vielleicht habe ich jetzt nur das Wissen von anno dazu mal wiedergegeben.
Wie weit sind Sie noch in der Verhaltensforschung drin?
Also aktiv als Forscherin bin ich nicht mehr unterwegs. Das habe ich abgeschlossen mit was für einem Projekt schnell wieder? Ich glaube, mit dem rechtsradikalen Projekt.
Auch schon ein paar Jahre her.
Ja, genau. Und dann habe ich aber noch Zukunftsforschung gemacht für einen deutschen Konzern, Automobilkonzern, und bin in verschiedene Länder geflogen und habe dort die Leute beobachtet, wie sie mit bestimmten Produkten umgehen.
Okay, deutscher Automobilkonzern kann ja nur bedeuten, das ist einer der Konzerne, die aktuell gerade in den Schlagzeilen ist.
Könnte sein, ist große Wahrscheinlichkeit auch der Fall, ja.
Diese freundliche Distanzierung ihrerseits bedeutet, Sie möchten nicht so gern drüber reden?
Wobei das ist Datenschutz, ich darf nicht drüber reden.
Echt?
Ja,
okay.
ich kann nicht über meine Kunden reden, ohne dass sie das wissen oder genehmigen.
Bedeutet, Sie haben Ihre eigene kleine Firma, die da heißt HumanLink?
HumanLink, genau. Das ist so eine kleine Firma, und ich mache jetzt auch noch ab und zu mal Forschung, Auftragsforschung. Aber meine Leidenschaft ist halt das Schreiben, und ich habe mir jetzt gegönnt, dass ich mich auf das Schreiben konzentriere. Okay. Und insofern bin ich relativ weit raus aus der Forschung. Aber wenn es was Spannendes gibt und man mir irgendwie einen spannenden Auftrag gibt, ein spannendes Thema, also gerade so interkulturelle Sachen finde ich interessant, dann wäre ich natürlich wieder am Start.
Wobei ich persönlich ja fast interessanter finde den Blick in die Zukunft. Wobei, wenn Sie den Blick in die Zukunft für einen Kunden werfen und die Zukunft kommt dann doch ganz anders raus, wird ja niemand Sie dann dafür haftbar machen, oder?
Nein, das ist ja, ich meine, da könnte man sämtliche Zukunftsforscher, die sich massiv getäuscht haben, haftbar machen. Also meine Meinung oder die Meinung von Zukunftsforschung hat ja auch nicht so eine unmittelbare Konsequenz. Es sei denn, man stimmt seine Produkte darauf ab oder bestimmte Strategien. Aber nein, es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie eine Strafe bekomme, wenn ich falsch was vorausgesagt habe.
Klar, und Zukunftsforscher haben sich möglicherweise genauso oft geirrt wie Astrologen.
Oh ja, genau.
Sie haben noch zusammengearbeitet mit dem großen Irenaeus Eibesfeld, auch schon lange her, letztlich.
Oh ja, lange, lange ist her. War eine schöne Zeit.
Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals für Projekte gemacht haben?
Ja, da habe ich mehrere Projekte gemacht. Das eine war die Liebe auf den ersten Blick. Das war meine Doktorarbeit.
Die Liebe auf den ersten Blick.
Also ich habe untersucht, was zwischen zwei Menschen in den ersten 30 Sekunden ihrer Begegnung passiert. Also habe das Blickverhalten analysiert, das Sprachverhalten, die Körperbewegung, Lächeln, Lachen und so weiter und so fort. Und
was war die wichtigste Erkenntnis dieser ersten 30
Sekunden?
Dass
es die gibt. Also dass die Einschätzung, also nicht die Liebe gibt's, natürlich gibt's auch die Liebe auf den ersten Blick, glaube ich dran. Aber es ist tatsächlich so, dass die Menschen ihre Mitmenschen, die sie nicht kennen, in einer unheimlichen Geschwindigkeit einschätzen und das auch relativ treffsicher können.
Ja.
Und das war also die erste Untersuchung zu diesem Thema. Später folgten dann noch so mit Blitzlichtern, wo dann irgendwie die Gesichter kurz auftauchten, ob man aufgrund von ganz kurzen Eindrücken den anderen Menschen beurteilen kann. Und man kann es, ja.
Wobei, glaube ich, diese Geschichte, also die ersten 30 Sekunden, wie man sich verliebt, der Blitz, der einschlägt, das ist, glaube ich, relativ gut erforscht inzwischen.
Ja, inzwischen, oder? Aber ich habe das ja schon 1990 gemacht.
Sie waren ja
sozusagen Pionier.
Die Pionierin.
Ja, ja, inzwischen haben sie da alle rumgeforscht.
Und haben Sie da eigentlich damals auch rausbekommen, dass das Gehirn derer, die sich verlieben, da großflächig lahmgelegt wird?
dass damals gab es die medizinischen Geräte noch gar nicht, die Untersuchungsgeräte gar nicht, um das zu machen. Also, dass man, also wir haben das halt Schmetterling im Bauch genannt, also noch ein bisschen romantischer, nicht mit irgendwelchen Hirnen, die da lahmgelegt sind. Aber nein, es gab die Untersuchungsmethoden noch nicht. Und man hat Hautwiderstand genommen, man hat Pupillenerweiterung genommen, also alles, was man so ein bisschen rudimentär messen konnte. Herzschlag natürlich.
Wenn Sie sich da zurückerinnern, haben sich damals, würde vielleicht auch noch für heute gelten, haben sich damals Frauen anders verliebt als Männer?
Abwartender, also zumindest mal in ihrem Verhalten. Gut, ich habe jetzt nicht wirklich die Liebe untersucht, sondern die Eindrücke. Aber man weiß, dass die Frauen abwartender sind.
Verlieben?
Ja, im Verlieben in der Regel abwartender. Die Männer gehen da schneller ran. Frauen gucken so ein bisschen, verlieben sich öfter so auf den zweiten Blick.
Aber das würde ja bedeuten, dass Verlieben ein Willensprozess ist, den man steuern kann.
Nein, das Abwarten, man muss es ja nicht steuern. Man sagt ja nicht, ich warte jetzt ab, sondern Frauen sind da eher so ein bisschen von Haus aus ein bisschen zögerlicher, ohne dass sie das von der Vernunft her steuern. Aber es ist so.
Es ist, ja, wobei es auch Leute gibt, die sagen, dass Frauen an so eine Geschichte sehr viel vernunftorientierter rangehen. Und
ja,
gucken, was ist das für einer? Hat der ein bisschen Kohle? Ist der zuverlässig?
Ja,
rennt der übermorgen wieder weg?
Ja, genau. Frauen haben einfach auch andere Auswahlkriterien als Männer. Bei Männern ist ja natürlich das Optische wichtiger als für Frauen. Das ist so. Das Optische der Frau. Ja, klar, das Optische der Frau. Also Männer finden das Optische der Frau wichtiger als Frau das Optische des Mannes.
Das meinte ich, ja.
Genau, verstehen wir uns richtig. Also, und das wurde auch untersucht in über 37 Kulturen vor vielen, vielen Jahrzehnten schon und hatte ich also als unisone alle das Gleiche, die gleiche Meinung. Also Frauen legen etwas andere Maßstäbe bei der Partnerwahl, müssen den Mann eher kennenlernen, da zählt weniger eben das Aussehen als das Verhalten.
Da könnte man ja fast sagen, das ist im genetischen Programm des Menschen angelegt, wenn es bei so vielen Kulturen identisch ist?
Genetisch angelegt, sicherlich, und kulturell auch weiter übertragen, ja. Also es muss ja nicht nur Genetik sein, sondern es kann ja auch ein kultureller Einfluss dabei sein. Ja.
Sie haben, das war eines Ihrer letzten Projekte, glaube ich, als Verhaltensforscherin, mal relativ ausführlich mit gewalttätigen Skinheads gesprochen, auch in verschiedenen Gefängnissen, um zu gucken, wie die ticken und warum Gewalt bei denen so eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, das ist sehr lange her. Haben Sie verfolgt, was aus denen geworden ist? Wissen Sie es möglicherweise auch?
Nein, das konnten wir gar nicht. Wir hatten ja keine Namen, keine Adressen, durften wir nicht. Das ging ja gegen den Datenschutz. Insofern konnten wir nicht wissen, also wissen wir nicht, was aus denen geworden ist.
Ja. Ansonsten waren das Leute, die in der Gruppe ihren Halt und ihre Identität gefunden haben?
Ja, genau. Da spielte die Ideologie keine so große Rolle, sondern das war der Zusammenhalt, die Gruppe, also bei denen, mit denen ich mich unterhalten habe. Ich kann mir vorstellen, dass manche von ihnen dauerhaft im Knast gelandet sind, weil es waren schon wirklich kaltblütige Mörder dabei, die also kaltblütig ohne erkennbare Motivation Menschen getötet haben. Es gab aber auch Leute, die versucht haben auszusteigen aus der rechtsextremen Szene, die zum Beispiel Frau mit Kind dann haben, ins Familienleben kommen und dann ganz normales Leben führen. Es sind auch viele dabei, die einfach jung waren, ja, die mit 18, 19, 17 die Taten begangen haben. Das ist ein Alter, wo man einfach noch auch gar nicht gefestigt ist. Und ich hoffe so, dass der ein oder andere oder eigentlich alle das bereut haben, was sie getan haben und dann irgendwie ein halbwegs gutes Leben führen.
Haben Sie den rausbekommen, wo der Kick gelegen hat, auf andere draufzuhauen, einzutreten, wenn die beispielsweise schon am Boden liegen und sich nicht mehr wehren können?
Es ist ein Rauschzustand, wo der Kontrollmechanismus im Gehirn einfach nicht mehr funktioniert. Die sind in einem, also ich denke auch sehr viel alkoholisiert, wo man gar nicht mehr so weiß, was man eigentlich tut. Dann in der Gruppe halt zusammen, ja, hau drauf, der Gruppenzwang. Und das Thema Gewalt hat die alle miteinander, ohne Ausnahme, von der Kindheit an begleitet. Die wurden brutalst geschlagen. Die wurden misshandelt von zu Hause, was keine Entschuldigung ist für das, was sie später getan haben. Aber das Thema Gewalt ist für die einfach ganz anders präsent in dem Kopf und man geht auch ganz anders damit um, als unser einstes tun würde, der solche Erfahrungen nicht gemacht hat.
Das heißt, Gewalt ist für die oder war für die Normalität, Und es bedeutet dann im Umkehrschluss, dieses Erschrecken danach darüber, was man Schlimmes getan hat, hat bei denen nicht wirklich eine Rolle gespielt?
Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also es gab schon einige, die gesagt haben, sie haben es bereut. Vor allem, wenn sie im Knast landeten. Andere wiederum sagen, ich habe so viel schlimme Dinge getan, wenn ich drüber nachdenken würde, müsste ich mir eine Kugel durch den Kopf jagen. Die spalten das ab, die denken nicht dran. Das können ja Männer ganz gut so abspalten und nicht dran denken. Und also die Strategien, mit dem umzugehen, was sie getan haben, sind da sehr unterschiedlich bei denen gewesen.
Wir wollten über die Straßenkinder des Jahres 2017 sprechen, weil es für sie ein wichtiges Thema ist, mit dem sie auch beruflich gesehen was zu tun haben.
Also ich habe vor vielen, vielen Jahren, da waren die Zwillinge 14, Punk-Zwillinge 14 in Jena, die Straßenkinderszene von Deutschland kennengelernt, habe damals auch einen Bericht geschrieben in der Zeitung, fand erschreckend, wie viele Jugendliche auf der Straße leben in Deutschland. Damals waren es mehrere Tausend, 5.000, 6.000. Und diese Zwillinge habe ich durch Zufall wieder getroffen in Berlin. Jetzt sind die Zwillinge 31 und also 16 Jahre später.
Was ist aus denen geworden? Wie leben die heute?
Auf der Straße noch.
Immer noch
also
auf
gut,
der
sie
Straße.
Haben immer zwischendurch mal die Möglichkeit, beim Freund Unterschlupf zu finden und hatten zwischendurch mal so eine Art Sozialwohnung. Aber das Straßenleben ist nach wie vor da. Und ich habe ein Buch über die beiden geschrieben. Und bei den Recherchen für dieses Buch habe ich dann auch das Straßenleben der Kinder, Jugendlichen, also noch 12-, 13-Jährige, die auf der Straße sind, habe mit Einrichtungen gesprochen, mir die angeschaut, wo die dann aufgefangen werden zum Teil. Und ich finde das ein sehr ernstes, ein sehr schlimmes Thema. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es mir gelungen ist, dieses Buch mit diesen beiden Punks zu machen.
Warum haben die es nicht geschafft, irgendwie entweder in ein bürgerliches Leben zurückzukehren oder überhaupt eins zu finden?
Also die im ganz im Speziellen hatten große Schwierigkeiten mit ihren Eltern. Das ist der Klassiker, ja, Schwierigkeiten in der Schule mit den Eltern. Die Freiheit der Straße erstmal genießen, dann eine neue Familie finden bei anderen. Und das war einfach reizvoller. Zudem konnten sie damals auch nicht mehr zurück. Also denen wurde der Schlüssel weggenommen. Und die meisten, nicht die meisten, alle Straßenkinder haben furchtbare Biografien weil sonst gehst du von zu Hause nicht weg. Es muss ja irgendwie mal ein sehr schlimmer Grund sein.
Wenn Sie sagen, Sie haben auch mit Beratungsstellen gesprochen, haben die Ihnen auch erzählt, bei welchen die Chance für einen Neubeginn am größten ist?
Also es gibt viele, die wieder zurückgehen. Also die meisten, sagte mir der Pfarrer Lothar König, der ein Auffangbecken für Straßenkinder in Jena betreibt, bleiben so 6 bis 8 Wochen und gehen dann wieder zurück. Wer zurückgeht, das hängt natürlich auch noch mit Drogen ab. Ja, wie schnell rutschen die in Drogen ab, Alkohol und so weiter. Das ist das nächste Thema. Also die davor gefeit sind und die auch eine gute Ausbildung beziehungsweise genießen können, gute Zukunftsaussicht haben können, die gehen sicherlich eher zurück als die, bei denen alles hoffnungslos erscheint.
Wir sind fast am Ende der Sendung. 2 Fragen habe ich noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Aktuell die Sennerin vom Geigelstein, wird das Ding verfilmt?
Ach, ich würde es mir so wünschen. Das ist so eine schöne Geschichte. Wer spielt die alte Frau?
Tja.
Vielleicht ich schon, selbst, Frage. Wenn es irgendwann zu entscheiden kommt im Jahr 2050.
Ansonsten noch irgendein neues Projekt, wo man 1 oder 2 Sätze drüber verlieren kann?
Es sind ein paar Projekte in der Pipeline, spannende Projekte. Vielleicht spielt 1 in Berlin, in Marzahn, auch wieder so ein Sozialmilieu-Geschichte. Mal sehen.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke, dass ich da sein durfte.
1 gehört.